Unternehmer-Jam-Sessions. Warum bin ich so vergesslich? Ich weiß es nicht. Der Scheiß bringt mich aus dem Gleichgewicht. Mit dieser Line von Nico Suave herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und der Song hat mich in meiner Jugend ewig begleitet. Nico Suave, wirklich so ein, kann man sagen, Rap-Held meiner Jugend. Gerade sein erstes Album. Unfassbar. Den Song habe ich jetzt aber bewusst ausgewählt, weil mir nach, ich weiß es nicht, 180 Podcast-Aufnahmen etwas zum ersten Mal passiert ist. Ich stelle ja ganz oft die Frage, auch hier später im Freestyle, was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht? Und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich habe vergessen, beim Gespräch auf Aufnahme zu drücken. Das heißt, mein heutiger Gast Marco Schneider und ich haben, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so gesprochen. Und dann ist mir aufgefallen und ich dachte, damn, wir müssen leider nochmal aufnehmen, weil ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also auch da mal wieder ein neues Erlebnis. Das passte so ein bisschen dazu. Das werden wir auch gleich in der Einleitung sagen. Allein bis der Termin stattgefunden hat, haben wir schon einige Runden gedreht. Was Marco zuletzt dazwischen kam, hat auch in entferntesten Sinne ein bisschen was mit Nico Suave zu tun, also nicht mit ihm direkt, aber mit der Art von Musik, die er macht. Also das ein ganz kleiner Cliffhanger. Es gibt noch einen weiteren Cliffhanger. Erstmal verrate ich euch, dass Marco Schneider von der Kreditreform ist, und zwar hier aus Kassel-Fulda. Und wir werden im Real Talk darüber sprechen, wer oder was die Kreditreform überhaupt ist, was sie macht, auch in Abgrenzung zu einer Schufa, die wahrscheinlich vielen von euch da draußen bekannter ist als die Kreditreform. Wir werden so gegen Mitte, Dreiviertel des Gesprächs auch darauf eingehen, wie sinnvoll es überhaupt aus Sicht des Unternehmertums ist, dass es solche Institutionen wie die Kreditreform oder die Schufa gibt, was für Anreize das womöglich schafft. Das ist aber nicht der Fokus. Da kann man natürlich noch viel, viel tiefer reingehen und da eine Grundsatzdebatte draus machen. Das war gar nicht der Aufhänger, sondern wir wollten oder auch speziell ich dann möchte auf jeden Fall zeigen oder jetzt erstmal es als Gesetz nehmen, im Hier und Jetzt haben wir nun mal die Schufa und wir haben die Kreditreform, und das hat auf jeden Fall auch Vorteile, und egal wie man dazu steht, wir wollen aufzeigen, welche Chancen denn damit verbunden sind, wenn man die Kreditreform in Anführungsstrichen richtig nutzt. So, das ist einmal das, was euch inhaltlich im Real Talk erwartet. Und der Cliffhanger war darauf gemünzt, in der Kategorie, ich weiß jetzt gar nicht, Freestyle oder Props, kommen wir ganz kurz auf das Thema Fußball zu sprechen, aber nicht erschrecken. Es muss bei Props gewesen sein, weil es hat, meine ich, den Hintergrund, warum Marco ein bestimmtes Buch empfiehlt, oder es war in der Kategorie Freestyle auf die Frage hin, wofür er der perfekte Telefonjoker ist. Ist ja auch egal, ihr werdet es rausfinden, wenn ihr soweit hört, also hört auf jeden Fall soweit. Und ich werde eine Geschichte droppen, die mir im Zug passiert ist. Die wollte ich eigentlich mal im anderen Podcast erzählen, und sie hat mit einem prominenten Fußballer zu tun, der mir zufällig, gibt ja keine Zufälle, im Zug gegenüber saß. Und das war wirklich sehr, sehr witzig. Also das folgt gegen Ende dieses Podcasts. Wenn ihr da Bock drauf habt, hört gerne bis dahin und hört auf jeden Fall bis dahin. Denn auch Marco hat sehr, sehr viel zu erzählen. Und dann hören wir uns noch mal ganz kurz im Outro wieder. Und jetzt steigen wir direkt rein in den zweiten Take Unternehmer Jam Session Real Talk mit Marco von der Kreditreform Kassel-Fulda. Viel Spaß. So, Marco, zum zweiten. Das ist richtig geil, was passiert ist. Das ist noch nie passiert. Ich hatte bei unserem ersten Take vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Und wir haben leider schon 10 Minuten aufgenommen. Knapp, gefühlt, würde ich zumindest sagen.
Gefühlt auf jeden Fall, ja.
Gefühlt, von daher Machen wir das Ganze jetzt doch mal. Also schön, dass du immer noch da bist.
Freue mich immer noch.
Du freust dich immer noch. Es hat ja ein paar Anläufe gebraucht, dass wir jetzt endlich zusammengefunden haben. Aus unterschiedlichsten Gründen. Der letzte Grund, den konnte ich sehr gut nachvollziehen, weil du auf dem Festival warst und dann eine angekratzte Stimme hattest, was nicht...
Stimme war nicht podcastreif.
War nicht podcastreif und du warst auch auf zumindest deutsch-rap-nahen Festival. Also ja. Von daher sehr, sehr cool und freut mich umso mehr, dass du jetzt da bist. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und hatten immer mal wieder Berührungspunkte. Einmal über einen guten gemeinsamen Freund, Sebastian Döring. Schöne Grüße an der Stelle.
Liebe Grüße.
Und zum anderen, weil ich damals noch, als ich die Immergrün-Filialen hatte, bei euch, du bist von der Kreditreform, sollte man vielleicht noch sagen, für alle, die die Shownotes nicht gelesen haben, von der Kreditreform Kassel-Fulda. Und ich war mit meinem damaligen Unternehmen bei euch, wie nennt man das dann, gelistet, gemeldet, wie auch immer, eingetragen.
Das kannst du nennen, wie du möchtest, ja.
Nenne ich, wie ich will. Und ihr, sowohl du in Person als auch noch andere Mitarbeiter von euch und eure Chefin waren treue Kunden bei uns in der Immergrün-Filiale im City Point. Und wir hatten dann auch mal Ansätze über die Beratungsgesellschaft. Da haben wir, glaube ich, sogar direkt miteinander gesprochen damals. Und ansonsten kenne ich die Kreditform natürlich, weil ich immer jedes Jahr Briefe von euch bekomme, mit der Bitte, die Unternehmensangaben zu vervollständigen. Und auch viele meiner Kunden können erstmal nichts, vor allem wenn sie noch klassisch Existenzgründer sind, nichts mit Kreditreform anfangen. Und spätestens, wenn man dann mal selbstständig ist und vielleicht expandieren möchte und sich mit Leasing auseinandersetzt und wir arbeiten mit so verschiedensten Leasingbrokern zusammen, ist immer die erste Frage von dem Leasingbroker, ja, was hat denn dein Kunde für einen Krefo-Score? Oder der Kunde wird direkt gefragt, was hast du für einen Krefo-Score? Und dann guckt man immer in große Augen mit einem riesen Fragezeichen auf dem Kopf, weil viele erstmal gar nichts damit anfangen. Krefo-Score, wer steckt dahinter? Und von daher finde ich es total cool, dass wir heute zusammensitzen und mal ein bisschen hochtrabend gesagt Aufklärungsarbeit betreiben. Letztendlich einfach mal die Leute zu sensibilisieren, wer ist denn die Kreditreform, wann und warum macht es Sinn, dort auch Mitglied zu werden. Ist das das richtige Wort?
Das ist das richtige Wort,
Mitglied zu werden. Und von daher richtig cool, dass du da bist und würde dir direkt einfach mal das Wort erteilen und dich bitten, einfach mal zu sagen, vielleicht dich auch ganz kurz vorzustellen, wie lange du auch schon bei der Kreditreform bist, aber letztendlich, was denn die Aufgabe der Kreditreform ist.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es jetzt
Aufnahme läuft.
Geklappt hat. Dass es geklappt hat zum zweiten Mal jetzt. Und auch natürlich für dein Verständnis für das letzte Mal. Finde ich sehr gut. Nein, also ich selbst bin seit 2010 bereits bei Kreditreform. Also im Grunde genommen alles durchlaufen, Ausbildung, verschiedenste Abteilungen, auch in dem Bereich Wirtschaftsinformationen gearbeitet, auch im Bereich Inkasso. Bin seit 2017 im Vertrieb und seit 2021 verantworte ich auch den Vertrieb. Mhm. Generell hast du schon gesagt, Kreditreform Kassel-Fulda, also Kreditreform ist in Deutschland eine Unternehmerorganisation. Das heißt,
ganz kurz, warst du immer, also hast du ja auch Ausbildung gemacht bei der Kreditkasse Fulda?
War noch nie woanders.
Ja, okay, cool. Ja.
Also alles gesehen, alles erlebt und auch die nächsten Herausforderungen, die wir gerade gemeinsam am Überstehen sind und Durchstehen sind, am Meistern sind. Also wie gesagt, Kreditreform ist eine Unternehmerorganisation. Es gibt 127 Standorte in ganz Deutschland und jeder Standort ist inhabergeführt. Mhm. Es gibt eine Zentrale in Neuss, ich sag mal, da wird so die Infrastruktur gestellt, jetzt mal übergeordnet vielleicht so ein bisschen die Spielregeln, aber prinzipiell dadurch, dass die Geschäftsstellen an sich Inhaber geführt sind, kann man schon auch regional sein eigenes Geschäft dann eben machen. Mhm. Also es gibt verschiedenste Dienstleistungen, also der Bauchladen ist sehr voll von A wie Adressen, also dass du deine Potenzialkunden finden möchtest, bis Z wie Zahlungseingang, also dass das Geld dann wirklich dahin kommt, wo es auch hin soll, bedienen wir wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Sind aber in erster Linie als Wirtschaftsauskunftei und Inkassounternehmen unterwegs. Wirtschaftsauskunftei mache das nicht so ganz gerne, ne, aber um es einfach ein bisschen plakativ zu machen, kann man das, um es zu verstehen, also wer Kreditreform noch nicht kennt, man ist so die Schufa für Unternehmen. So kann man das vielleicht ganz runterbrechen. Also im Grunde genommen ist Kreditreform Deutschlands größte Wirtschaftsdatenbank oder hat die Datenbank über die über deutsche Unternehmen und ist da dafür zuständig, Daten zu sammeln und diese letztendlich zu bewerten, sprich in einen Bonitätsindex umzuwandeln. Das ist ja das, wo du gerade drüber gesprochen hast. Das ist die Entscheidung am Ende für unsere Geschäftspartner, für unsere Mitglieder, dann erleichtert und deren Geschäfte eben auf ein sicheres Fundament stellt, sozusagen.
Ist der GREFO-Score das gleiche wie der Bonitätsindex? Meint das das Gleiche?
Ja, ja. Also wir nennen es Bonitätsindex, aber ich sag mal so im allgemeinen Sprachgebrauch sagt man auch GREFO-Score. Also,
okay.
Genau, das ist das Gleiche, wenn wir davon sprechen. Und dieser Bonitätsindex, und das ist eben das Spannende, der wird bestimmt aus vielen verschiedenen Faktoren. Das sind Faktoren, auf die hat man vielleicht gar nicht mehr so viel großen Einfluss. Also wie alt ist das Unternehmen, in welcher Branche arbeitet man, welche Rechtsform hat man gewählt beispielsweise. Das steht ja wahrscheinlich einmal. Natürlich, man firmiert um, man erweitert sich, das Unternehmen wird auch älter. Häufig bleibt man ja in einer ähnlichen Branche, wenn man einmal eine Geschäftsidee hatte.
Kann ich ganz kurze Fragen zur Branche stellen?
Ja, klar.
Weil ich hatte mitbekommen, dass beispielsweise gewisse Branchen dann downgegradet wurden. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber gerade Gastronomie ist ja davon betroffen. Wer legt denn fest, ob jetzt, macht das dann die zentrale Organisation in Neuss bei euch? Mhm. Oder kann das jeder Standort für sich selber entscheiden, was die Kriterien sind?
Nee, das ist so ein bisschen das, was ich mit Spielen gemeint habe. Also es gibt zentral in Neuss gibt es Arbeitskreise, Qualitätsbeauftragte. Und die Qualitätsbeauftragten bestehen aus führenden Personen aus den einzelnen Geschäftsstellen. Mhm. Die finden sich dann zusammen, beobachten dann das Wirtschaftsgeschehen. Du hast jetzt Gastronomie beispielsweise angesprochen. Und schauen eben, gibt es denn in diesem Bereich gerade irgendwelche besonderen Herausforderungen, die es erfordern, hier mal ein größeres Auge drauf zu haben. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das haben wir als Auskunftsteil tatsächlich aber nicht gemacht. Ich denke da zum Beispiel zurück an Corona, wo es auch darum ging, beispielsweise ein Friseursalon war geschlossen aufgrund der Kontaktbeschränkung. Und dann gab es tatsächlich teilweise, nicht bei uns, aber gab es teilweise pauschale Downgrades, also Abstufung in der Bonität.
Aber nicht bei uns, meinst du nicht bei euch im Standort, aber bei anderen Kreditreformen?
Nein, nicht bei uns bei Kreditreformen.
Ach so, okay.
Nicht bei uns bei Kreditreformen, genau. Weil man von dieser Pauschalisierung, da haben wir einfach abgesehen. Das macht in diesem Bereich einfach keinen Sinn, weil jedes Unternehmen letztlich auch einzeln zu betrachten ist. Beispiel Gastronomie, wo du eben warst. Natürlich muss ein Standort vielleicht schließen aufgrund von Kontaktbeschränkungen. Aber verändert sein Geschäftsmodell gegebenenfalls auf den Bereich Lieferservice. Das Geschäft läuft weiter, vielleicht sogar ertragsreicher, weil weniger Personaleinsatz da ist, ne, beispielsweise. Und da jetzt pauschal zu sagen, alle Restaurants, alle Imbisse, wie auch immer, machen wir jetzt mal ein Downgrade, das wird der Sache nicht gerecht. Und das wird auch unserem Auftrag nicht gerecht, weil das ist der Auftrag von Kreditreform. Wir sorgen dafür, dass sichere Geschäfte getätigt werden. Und unser Anspruch ist es, und da sind wir Qualitätsführer in Deutschland und auch Marktführer in Deutschland, unser Anspruch ist es, jedes Unternehmen auch einzeln zu betrachten. Deswegen kriegst du auch jedes Jahr beispielsweise einen Anruf oder einen Fragebogen. Ob die Unternehmen dann bereit sind, diese Daten mit uns zu teilen, und das ist ja auch so ein bisschen, gerade wenn man als Personengesellschaft tätig ist, also Gewerbebetrieb, Einzelfirma, sind das ja auch 1:1 Daten, die auf mich als Menschen sozusagen Rückschlüsse ziehen können oder wo man Rückschlüsse ziehen könnte. Dass man das nicht immer möchte, das ist auch klar, aber auch dafür gibt es Möglichkeiten, mit Daten so weit vertraulich umzugehen, dass wir trotzdem eine, ich sag mal, realitätsnahe Bonität herstellen können, aber nicht zwingend auch alles nach außen geben müssen.
Ja, aber prinzipiell gibt es ja keine Pflicht. Ne? Also
Das ist alles freiwillig. Ja. Aber ich habe dir ja gerade gesagt, es gibt viele verschiedene Variablen, die in die Berechnung des Bonitätsindex einfließen. Und dann ist es so, ganz einfache Mathematik, wenn ich 15 Felder füllen muss und fülle aber nur 7 und den Rest multipliziere ich mit 0, dann kommt eben nicht das bei raus, was ich am Ende gern hätte. Oder was der Realität entspräche sozusagen. Und da gehören eben vor allem Merkmale dazu, die eben nicht öffentlich sind. Ne? Also was du machst, welche Rechtsform du hast, wo du sitzt, in welcher Branche du arbeitest, wie alt das Unternehmen ist, das weiß man.
Ja.
Das ist teilweise ersichtlich durch Register. Aber wenn es dann in das Unternehmen reingeht und gerade dann bei Personengesellschaften oder bei kleinen Kapitalgesellschaften, die eben nichts mehr veröffentlichen müssen, sondern nur noch hinterlegen müssen, auch im elektronischen Bundesanzeiger, ist es so, dass eben nach außen hin fast nichts mehr sichtbar ist.
Mhm.
Und das ist das, was uns zum Qualitätsführer macht in Deutschland tatsächlich, weil, so doof es klingt, bei uns arbeiten Menschen und Menschen kontaktieren Menschen und sind mit Menschen in Kontakt und erklären am Telefon, warum das wichtig ist, jetzt hier vielleicht doch mal darüber zu sprechen, wie hoch denn der Umsatz im letzten Jahr war, wie viele Mitarbeiter beschäftigt werden oder vielleicht sogar mal einen Hinweis auf eine Bilanzkennzahlenanalyse zu machen sozusagen.
Du hattest, ich glaube, zwar in der Aufnahme, also nicht in der Aufnahme, wo wir gesprochen haben, wo ich vergessen hatte aufzunehmen, hattest du ein Kriterium auch genannt, zwar die Zahlungsbereitschaft.
Genau.
Und da hattest du ja für mich krasse Zahlen genannt. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr auch Inkasso als eine...
Genau, das ist das zweite große Standbein von...
Als einen Standbein habt. Und da hattest du Zahlen genannt, was ihr für ein Volumen habt in Deutschland. Ja. Magst du mal wiederholen?
Ja, gerne. Also in Deutschland sind es im letzten Jahr 4,5 Millionen Inkassofälle gewesen, die wir für unsere Mitgliedsunternehmen, also es sind bisschen mehr als 160.000 Mitgliedsunternehmen in ganz Deutschland, also Unternehmen, die Leistung von Kreditreform in Anspruch nehmen. Und insgesamt ein Forderungsvolumen von 5 Milliarden Euro abgewickelt haben, ne, beziehungsweise das uns eingereicht wurde. Ob das dann am Ende immer zum Erfolg führt, muss man ja auch sehen. Das kommt auch immer auf die Bonität des Schuldners letztlich an. Aber wenn man dabei bedenkt, dass wir ja nur ein Inkasso-Unternehmen sind und dass es ja auch dort mehrere gibt und dass ja theoretisch auch jeder Rechtsanwalt Inkasso machen darf, ist das schon eine stolze Summe, würde ich sagen.
Ja. Und du hast ja auch gesagt, schon auch Tendenz steigend in den letzten Jahren.
Genau. Also gerade bei uns hier im Bereich, da kann ich es ja noch ein bisschen besser überblicken, im letzten Jahr waren es über 20.000 Inkassofälle, die unsere ein bisschen mehr als 3.000 Mitglieder in Kassel und Fulda über uns abwickeln wollten.
Mhm.
Also die Tendenz ist tatsächlich steigend, das verzeichnen wir jetzt auch. Ist aber auch irgendwo, ich sag mal, bei den News, die man überall hat, nicht verwunderlich. Überall kracht's, überall sollen die Zahlungsziele verlängert werden, da wieder eine Insolvenz, da eine große Insolvenz. Also es ist ja gefühlt niemand mehr davor geschützt, irgendwo in Schwierigkeiten zu geraten, ob selbst verschuldet oder eben durch sowas verschuldet. Das lassen wir mal dahingestellt. Aber das ist so ein bisschen das Paradoxe. Diese Zahlen spiegeln dann natürlich auch ein Stück weit die Wirtschaft wider. Also je mehr Fälle, Inkassofälle eingereicht werden, je mehr Bonitätsanfragen auch gestellt werden, desto eher kann man vielleicht auch einen Rückschluss auf die aktuelle Wirtschaftslage dann auch ziehen.
Ja. Hast du eine Erklärung dafür, also für dich selber jetzt, warum vielleicht Unternehmen so zögerlich sind, Mitglied bei euch zu werden? Oder sind sie gar nicht so zögerlich? Ich nehme das nur so wahr.
Du musst das eine von dem anderen trennen. Also die Mitgliedschaft benötigst du, wenn du selbst diese Leistung in Anspruch nehmen möchtest. Also du möchtest eine Auskunft einholen über einen Geschäftspartner, also über einen Dritten. Du hast offene Forderungen. Du möchtest von uns beispielsweise Potenzialadressen für eine Neukundenaktion beispielsweise beziehen oder weitere Leistungen nutzen. Wir arbeiten beispielsweise mit Kreditversicherern zusammen, auch mit Kautionsversicherern. Wir machen auch Factoring beispielsweise. Also es gibt ganz, ganz viel. Dafür ist eine Mitgliedschaft notwendig.
Ja. Naja, habe ich mich schon falsch ausgedrückt, aber hast mich schon, glaube ich, richtig verstanden. Ich wollte darauf hinaus, warum Menschen es so schwer tun, ihre Informationen preiszugeben oder Unternehmen.
Ja, ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen und dafür ist, um da den Bogen zu spannen, dafür ist die Mitgliedschaft eben nicht notwendig. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass man ja mittlerweile wirklich überall nur noch von Daten teilen und allem drum und dran reden muss. Und gerade wenn man diesen Schmerz nicht hat, sage ich mal, also wenn man noch nie irgendwie Berührungspunkte mit Kreditreform hatte, wenn man, ich sag mal, in der Wirtschaft tätig ist, man bekommt alles, was man möchte, auch auf Rechnung, auch mit Zahlungsziel. Mich hat noch nie ein Leasingunternehmer abgelehnt, noch nie eine Kreditversicherung wollte irgendwie was von mir. Dann besteht vielleicht dieser Schmerz nicht, dieser Bedarf, da seine eigene Bonität beziehungsweise seine eigenen Daten auch mal zu teilen. Plus eben, wie gesagt, alles ist heutzutage noch Daten. Ne? Und gerade bei Personengesellschaften wie Gläsern möchte ich mich dann vielleicht noch machen. Aber das ist natürlich dann im Umkehrschluss, wie ich eingangs schon sagte, so ein bisschen das Problem, wenn es dann hart auf hart kommt in die Bewertung und dann kommt vielleicht noch eine Zahlungserfahrung dazu, eine negative im Sinne eines Inkassoverfahrens, dann ist so eine Bonität ganz schnell mal in einem Bereich, wo eine automatisierte Anfrage sofort abgelehnt wird. Also du hast dann Leasing-Anfragen angesprochen. Wenn die Bonität, sprechen wir mal von einem Ampelsystem, eher in den dunkelgelben, roten Bereich rutscht, dann guckt da vielleicht beim Leasingunternehmen auch mal jemand nicht mehr so genau drauf, sondern sieht einfach nur rot und sagt nein. Mhm. Und dann muss man eben hinterfragen, woran das liegt. Und da kommen wir dann ins Spiel. Und sowas kann man eben heilen oder fördern, indem man sich bewusst macht, dass es so jemanden gibt wie Kreditreform. Also wir wollen ja niemanden ärgern. Also wir wollen ja helfen, sowohl in dem ersten Moment natürlich unserem Mitglied, indem wir dem Mitglied sagen, hey, der Kunde, mit dem du gerade zu tun hast, hat eine xxx-prozentige Wahrscheinlichkeit auszufallen im nächsten Jahr oder Chance, nicht auszufallen im nächsten Jahr. Das ist ja unser Auftrag sozusagen. Auf der anderen Seite sind wir uns aber auch unserer Verantwortung bewusst, dass jede Veränderung einer Bonität, vor allem ins Negative, eben auch dazu führt, dass ein Geschäft nicht getätigt wird, also ein Umsatz wird nicht getätigt und alles, was da letztlich damit dranhängen kann. Das heißt, wir wollen ja niemandem was Böses am Ende, sondern wir möchten beide Parteien unterstützen. Und das geht aber eben nur, wenn man miteinander spricht. Und da sind wir eben, ich nenne es mal der Mittelsmann, zwischen unserem Mitglied und dem Kunden, also Kunden des Mitglieds sozusagen, um da diese Verbindung herzustellen und da eben zu unterstützen, dass das Geschäft A zustande kommt und B auch sicher zustande kommt. Sicher im Sinne von, ich liefere, du bezahlst.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass der zweite Punkt, den du genannt hast, gar nicht so richtig rüberkommt und bekannt ist. Also mein erster Impuls, wenn ich die Frage hätte selber beantworten müssen, die ich gestellt habe, warum viele vielleicht jetzt nicht bereitwillig ihre Daten zur Verfügung stellen, ist, hat vielleicht immer so ein bisschen was mit Kontrolle zu tun. Ja, da will mich jetzt irgendwie einer kontrollieren und habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf, das zu machen. Könnte ich mir vorstellen, ist das eine. Oder man sieht halt den Sinn einfach nicht dahinter, was du auch gesagt hast. Im Moment habe ich keinen Schmerzpunkt. Also warum sollte ich das tun? Und
vielleicht ist es auch, sorry, wenn ich da reingehe, aber vielleicht ist es auch ein Stück weit Unwissenheit.
Ja, also, genau.
Ne, wer ist Kreditreform? Was macht Kreditreform?
Ja. Und das meinte ich damit, dass, glaube ich, der zweite Bereich, den du genannt hast, da vielleicht gar nicht so bekannt ist, weil das kann ja auch total zielführend sein, wenn man frühzeitig, auch wenn man den Schmerzpunkt jetzt vielleicht noch nicht hat, aber der Schmerzpunkt könnte ja vielleicht irgendwann kommen und dass man dann entsprechend seine Daten schon zur Verfügung gestellt hat und die auch regelmäßig pflegt. Das ist ja das Gleiche, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, meinen Laden verkaufen möchte und überleg mir heute, ich möchte den Laden verkaufen und habe meine BWAs die letzten Jahre jetzt, ich sag mal, steueroptimiert betrieben. Ja. Kann das dazu führen, dass sich das jetzt negativ auswirkt, weil ich gar nicht den Kaufpreis verlangen kann, weil es die Zahlen vielleicht einfach gar nicht hergeben.
Genau.
Oder wenn ich, ein anderes Beispiel ist, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, die in die Selbstständigkeit gehen wollen, also noch Privatmenschen sind in dem Bereich, die so immer in den Tag hineingelebt haben und denen es relativ egal war, ob die mal Konten überzogen haben, auch über den vereinbarten Disporahmen hinaus. Heißt, sie hatten keine saubere Kontoführung. Dann fliegt denen das zum Zeitpunkt der Finanzierung komplett um die Ohren. Weil man da, wollte jetzt nur hin auf die Vorsorge und die Weitsicht, nicht bedacht haben, dass mir, ne, wenn ich jetzt finanzieren möchte, brauche ich saubere Hausbankenauskünfte und so weiter. Ja. Und so könnte ich mir das vorstellen, könnte man das auch Menschen beibringen, aber jetzt nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger und so Schreckensszenarien. Aber dass es ja durchaus positiv gemeint ist. Und ich glaube auch, um nochmal auf den zweiten Punkt, den ich sehr schön finde, den du genannt hast, ich glaube, es steht immer viel mehr für viele der erste Punkt so im Vordergrund, die sind jetzt dafür da, dass das Geschäft eben nicht gemacht wird, die schützen, klar, die anfragen, aber wo komme ich denn dabei weg? Und die verstehen gar nicht, dass ihr versucht, eine Lösung zu schaffen für beide Seiten. Ja. Also auch quasi auf der Seite derjenigen seid, die ein Geschäft machen wollen.
Genau, und das ist ja das, was ich auch mit eben so flapsig meinte, mit bei uns arbeiten Menschen. Mhm. Also bei uns sitzen Leute, die das seit Jahren machen, die da Erfahrung drin haben, die wissen, wie ein beispielsweise Inkassoverfahren, wie eine Bilanzanalyse, wie eine BWA, wie eine Summen-Saldenliste zu bewerten ist. Aber die setzen sich auch mit dir zusammen und unterhalten sich mit dir und betrachten in einem vielleicht nicht so guten Geschäftsjahr, das du durchaus mal haben kannst, also ist ja durchaus gestattet, betrachten die aber den Plan, der dahinter steht. Und das, ja, das ist das Wichtige, also Fragen zu stellen, sich damit zu beschäftigen. Und da muss man auch ganz offen sein. Du hast eben gerade auch Neugründer, erstmal Privatpersonen angesprochen. Kreditreform ist da vielleicht noch weniger unbekannt in diesem Bereich, als es bei Unternehmern und Unternehmerinnen ist. Und selbst wenn es bekannt wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht die erste Anlaufstelle. Also zu sagen, ich habe eine Geschäftsidee und dann zu sagen, jetzt setze ich mich als erstes mal mit Kreditreform zusammen, dass ich hier möglichst eine saubere, transparente Auskunft habe. Sondern dann geht es wahrscheinlich erstmal, dann geht es zu einem Unternehmensberater, dann geht es zu einem Steuerberater, dann geht es an den Businessplan, dann geht es zu Banken und allem drum und dran, also zu den ganzen anderen Playern, die es in dieser Phase einer Neugründung oder einer Übernahme oder einer Nachfolge dann letztlich auch einfach gibt. Hm. Und da kann es dann eben sein, das ist vielleicht auch ein Stück weit menschlich, dass sowas dann eben hinten runterfällt.
Ja, da fällt mir gerade noch ein, wo ich noch Berührungspunkte, ich hatte das ja schon mit dem Leasing gesagt, wenn man schon selbstständig ist und quasi sich irgendwie erweitern möchte oder so, aber früher noch angesetzt, auch wenn man vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch Privatperson ist oder gerade in die Selbstständigkeit geht, fallen mir noch Fälle ein, die sehr häufig vorkommen, gerade wenn es um Mietkautionen geht und Mietkautionsversicherer, die wollen immer eine KREFO-Auskunft haben. Selbst wenn da nichts drin steht, weil ich gerade erst gegründet habe. Ja. Da habe ich ganz oft, weil wir da auch mit einem guten, sehr, sehr schönen, netten Broker zusammenarbeiten, Fred, schöne Grüße, der sagt immer, hey, ich brauche von deinem Kunden eine KREFO-Auskunft. Ne? Ansonsten macht es der Kautionsversicherer nicht. Es ist klar, dass da noch nichts drin steht, weil ich unter Umständen noch gar nicht gestartet bin, so wirklich.
Genau.
Da kommt auch schon das Thema immer mal auf den Tisch.
Da ist dann auch im Zweifel keine Bonität hinterlegt. Ne? Mhm. Also klar, wenn es das Unternehmen seit gestern gibt, so, dann bleibt so eine Geschäftsentwicklung erstmal abzuwarten. So, dann arbeitet man erstmal auf Basis eines Plans. Aber es kann ja trotzdem sein, weil jeder Inhaber, jede Inhaberin, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Vorstand, Vorständin ist am Ende des Tages auch Privatperson und hat vielleicht in ihrem Leben schon mal negative Erfahrungen gemacht. Mhm. Und da greifen dann letztlich unsere Verflechtungsdaten auch. Ne? Also so eine Auskunft kann trotzdem eine Bonitätsaussage haben, weil du als Privatperson vielleicht schon mal im negativen Sinne Kontakt mit Kreditreform hattest, die dann letztlich aber das Unternehmen eigentlich nicht betreffen. Aber dadurch, dass es jetzt dann ein Beispiel Personengesellschaft eben so ist, dass du auch 1:1 haftbar gemacht werden kannst mit deinem Privatvermögen dann letztlich, müssen solche Merkmale dann auch in die Bonität des Unternehmens mit einbezogen werden, obwohl das Unternehmen, wie gesagt, seit gestern erst existiert. Und deswegen verstehe ich das und es ist meines Wissens auch sogar Voraussetzung, gerade bei Leasingunternehmen, Kreditversicherern oder wie du schon sagst, eben Kautionsversicherern, dass da eine Auskunft geholt wird.
Ja, absolut. Also bei der Kautionsversicherung auf jeden Fall.
Ja.
Da ist sehr offensichtlich. Und ich kann das auch bestätigen, da arbeiten Menschen, also A, sitzt einer vor mir und B, war ich schon selber in dem einen oder anderen Fall involviert. Einmal noch aus meiner immergrünen Zeit tatsächlich. Da ging es auch um Leasing. Und wir hatten uns, wer mich kennt, deswegen sage ich jetzt natürlich auch wieder um nichts gekümmert, was so Papierkram angeht. Auch ein bisschen seltsam, wenn ich das immer als Finanzierungsberater sage. Aber da hatten wir uns sehr schlecht drum gekümmert, was die Kreditreform anging. Aber ich meine, da war unsere Gesellschaft damals noch in Köln ansässig. Also hatte jetzt nichts mit euch zu tun. Und wir haben diesen Score nicht erfüllt, weil damals hieß es, wir brauchen, ich weiß nicht mehr, Minimum eine 3,4 oder sowas, um leasingfähig zu sein oder 3,1, ich weiß es nicht mehr genau. Und wir waren irgendwie knapp drüber. Mhm. Und dann haben wir uns mit der Kreditform in Verbindung gesetzt, war eine sehr, sehr nette Dame, mit der ich da gesprochen hatte. Und haben mit ihr durchgekaspert, was können wir denn tun, um den Score zu verbessern. Ne? Da war klar, das Erste, erstmal brauchen wir überhaupt Daten, aktuelle Daten. Und dann genau das, was du auch gesagt hast, und das fand ich damals auch schon sehr gut, weil die sagen, ja, wir sehen ja, ich habe gerade erst gegründet und auch noch einen zweiten und dritten Standort gegründet. Ne? Deswegen sind die Daten jetzt, wie sie sind, nicht so geil. Ja. Von daher, gib uns doch auch bitte mal eure Planungen, damit wir das mit verorten können. Und das fand ich schon cool.
Es ist ja auch vollkommen logisch, dass in den ersten Jahren einer Unternehmung erstmal investiert wird. Also bevor ich was verdiene sozusagen, muss ich erstmal was geben. Dann muss ich erstmal was machen. Und dass dann vielleicht die ersten 1, 2, vielleicht auch ein dritter Jahresabschluss oder die BWAs vielleicht nicht so gut aussehen, wie ich das selbst gerne hätte oder wie mein Anspruch als Unternehmer in dem Moment wäre, das ist ja vollkommen logisch. Dann ist es da in dem Sinne wirklich der Vorteil, dass man sich mit jemandem unterhalten kann. Weil wenn ich die Daten einfach nur stupide irgendwie in ein System einklimpern würde, dann wäre klar, dass da nichts Gutes bei rauskommt und dass da der Mensch und die Idee dahinter eben nicht gesehen wird.
Ja, und das war auch von der Abarbeitung her wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell, hat dann am Ende, glaube ich, sogar auch funktioniert. Und ich habe in so einem Kontext aber auch mehrere meiner Kunden mal begleitet und habe da tatsächlich, das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier sitzt, immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn es im direkten Austausch war. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, will dir da auch nicht widersprechen, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob das jemand von der Kreditreform war oder ein Broker, der, weil ich hatte ja gefragt, ne, ob Gastro da irgendwie einfach so grundsätzlich downgegradet wurde und deswegen der Score schon immer bei Gastrounternehmen im bestimmten Bereich waren. Da weiß ich nicht mehr, ob das ein Kreditreformmensch zu mir gesagt hat oder irgendwie ein Außenstehender. Ja. Aber wenn du sagst, jetzt hat es bei uns nicht stattgefunden.
Also was bei uns stattfindet, um da vielleicht noch mal kurz aufzuklären, ist, jede Branche hat ja ein Ausfallrisiko per se. Und da ist es schon so, dass dieser Bereich Gastro an sich über alle Unternehmen hinweg eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit hat, als das beispielsweise ein Zahnarzt hat.
Das ist klar.
Statistisch gesehen wird das dann jedes Jahr erhoben und dann wird geschaut, wie viele Ausfälle gab es in dieser Branche. Und dann resultiert daraus eine Quote, mit der wir dann weiterarbeiten. Und die natürlich in den Bonitätsindex mit einfließt. Also uns können zwei Unternehmen die gleichen Zahlen einliefern. Der eine ist aber ein Zahnarzt und der andere ist ein Gastrobetreiber und wird dann leider etwas schwächer bewertet sein aufgrund der Branche. Ne?
Ja, ich meine auch, genau darum ging es auch. Es ging um, dass einfach pauschal diese Ausfallwahrscheinlichkeit höher gesetzt wurde und das war da ein bisschen seltsam, weil das auch direkt nach der Corona-Pandemie war.
Okay.
Aber wie gesagt, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, ob das einer von der Kreditreform war oder einer der Broker oder wie auch immer. Gut.
Vielleicht eine Sache gerade noch dazu. Du hast ja selber angesprochen, dass du einen Bonitätsindex von 3, brauchtest beispielsweise, um eben ein Leasing zu bekommen oder nicht zu bekommen. Dazu vielleicht einfach nur generell. Also dieser Bonitätsindex, das kann man sich so vorstellen wie eine Schulnote. Die geht von 100 bis 600. So, und dazwischen kann dieser Score jeden x-beliebigen Wert auch annehmen. Also du kannst eine 252 haben, genauso wie du eine 344 haben kannst.
Ah, klar, es war nicht eine 3, es war irgendwas mit 300 irgendwas.
Genau. Ja. So. Und wichtig zu verstehen und wichtig zu wissen ist aber auch, dass wir niemandem sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Also wir sammeln Daten, wir bereiten Daten auf, wir sammeln Zahlungserfahrung und am Ende kommt dann ein Bonitätsindex und eine Ausfallwahrscheinlichkeit raus. Was du als Entscheider in dem Moment damit machst, ist aber deine Entscheidung. Also wir liefern und unterstützen sozusagen dabei, dass du eine sichere Geschäftsentscheidung trägst. Aber der eine sagt, eine 2,5, Bonitätsindex 250, das ist mir schon zu schlecht. Mit dem möchte ich nicht zusammenarbeiten oder nur mit Sicherheiten. Und der andere sagt, hey, 400 vorne können wir noch machen. Ich streiche erst bei 500 und 600. Also das ist da vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir in dem Sinne nur Empfehlungen abgeben anhand der Daten, die wir haben, mit Hilfe des Bonitätsindex und der Ausfallwahrscheinlichkeit dann am Ende. Aber wir sagen niemandem, was er zu tun oder zu lassen hat. Aber ich weiß, dass es, ich sag mal, gerade in der Kreditwirtschaft, dass es da interne Spielregeln gibt. Die haben dann einen Bonitätsindex festgelegt und wissen dann, wenn ich darüber bin, dann sagen wir es ab und wenn ich darunter bin, dann nicht.
Also bei Leasinggesellschaften definitiv.
Genau. Ja. Unsere Empfehlung ist es, ab einem Bonitätsindex von 300, also wenn eine 3 vorne ist, zumindest etwas vorsichtiger zu sein und sich das nochmal anzuschauen. Weil tendenziell ist es so, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit da überproportional steigt. Also sobald man eine 3 vorne hat.
Bis sozusagen. 600 geht's, hast du gesagt.
Bis 600, ne? Genau, ja. Wie eine Schulnote. Wobei die 600 hat man wirklich nur bei harten Negativmerkmalen. Also wenn sich das Unternehmen in Insolvenz befindet oder Vermögensauskunft leisten musste beispielsweise. Also was früher die eidesstattliche Versicherung war. Und dann hat man eine 600. Eine 500, da müssen schon viele Inkassofälle oder zumindest titulierte Inkassofälle vorliegen. Und darunter ist es dann, wie gesagt, jeder x-beliebige Wert. Und damit darf und kann dann jeder machen, was er will. Aber unsere Empfehlung ist es ganz klar, eben ab 300 eben ein kleines bisschen vorsichtiger auch zu sein. Mhm.
Aber zur Bildung dieses Scores, dieses Indexes, da gebt ihr wahrscheinlich dann als Berater dann da irgendwelche Daten ein und dann wird der automatisch errechnet. Oder?
Genau, da steht ein Algorithmus hinter, den können wir füllen mit Daten. Wie gesagt, der ist durch öffentliche Daten ist er vorgefüllt. Mhm. Und dann gibt es eben nicht öffentliche Daten, die wir mit den Unternehmen oder den Beratern dann besprechen und da dann eben auch eintragen. Und dann wird dieser Algorithmus mit Leben gefüllt und dieser Algorithmus berechnet anhand aller Daten dann den Bonitätsindex.
Ja, und da ist doch schon genau der Case jetzt, also nur für mein Verständnis, also wenn jetzt einer wie ich, der die Briefe immer ignoriert hat, keine Daten geliefert hat, dann sind ja trotzdem Daten über mich erfasst, die öffentlichen Daten.
Genau.
Und wenn dann einer eine Abfrage macht, dann kann es ja zum Beispiel dazu führen, dass man wie bei dieser Leasinggesellschaft erstmal sagt, nee, machen wir nicht, genau. Weil entspricht nicht uns, also nicht euren, sondern von der Leasinggesellschaft den internen Richtlinien.
Genau.
Und der Wert kann sich alleine schon dadurch verbessern, wenn man einfach Informationen liefert.
Also ich sag mal ein vorsichtiges Ja. Es kommt schon auch, es kommt auch schon natürlich sehr, sehr stark darauf an, was für Daten man liefert. Ne? Ja. Also jetzt einfach nur einen Jahresabschluss, nur eine BWA irgendwie einzureichen und die ist aber mit Verlaub tiefrot, also wirklich wirklich Schrott. Da kann man natürlich dann auch nicht mehr viel dran retten, das ist klar.
Das ist klar.
Aber tendenziell ist das schon richtig, weil das Ding, also die Auskunft, erstmal mit Leben gefüllt werden muss. Und das ist das, was ich eben mit Finanzkommunikation, ne, mit Transparenz dann meine. Also wir wollen niemandem was Böses, aber wir versuchen, den Unternehmen zu helfen, aber es muss dann eben auch gewollt werden. Und manchmal braucht man das nicht. Das ist auch so. Manchmal merkt man es aber auch erst im Nachgang, wie du gerade gesagt hast. Und man kümmert sich jahrelang nicht darum. Dann habe ich mal eine Anfrage und dann werde ich eben abgelehnt. Und dann fällt mir auf, dass es eben doch nicht ohne geht.
Mhm. Ja, also von da würde ich da chancenorientiert an das Thema herangehen.
Wir stehen zur Verfügung.
Ja, ich meine, am Ende des Tages klingt das ein bisschen abgedroschen, der Spruch, aber man kann ja eigentlich nur mehr gewinnen als verlieren, wenn man jetzt die Informationen liefert.
Ja, und nochmal, es geht natürlich darum, Daten zu sammeln, auch sensible Daten zu sammeln. Aber nochmal, und das ist das, was ich betonen möchte, generell auch für Kreditreform oder pro Kreditreform, da arbeiten wirklich Menschen. Und wenn man mit denen spricht und über die aktuellen Herausforderungen spricht und über das abgelaufene Geschäftsjahr spricht und was auch immer gerade alles ansteht und dann vielleicht auch mal etwas nicht veröffentlicht haben möchte, dann stehen wir für sowas immer zur Verfügung auch. Ne? Also wichtig ist, das Unternehmen richtig darzustellen. Mhm. Und das geht nur zusammen.
Mhm. Ich meine, man könnte natürlich noch die Debatte führen, braucht es überhaupt solche Auskunftsdateien? Ich glaube, werden ja auch oftmals die Debatten geführt, auch betrifft dann die Schufa genauso. Ne?
Ja, klar.
Brauchst sowas? Brauchst eine Kreditreform? Ne? Können die sich nicht irgendwie anders einigen, um ein Geschäft zu machen?
Ja, aber wer sagt dir dann, dass dein nächster Gründer, deine nächste Gründerin, die vor dir steht, sich nicht vielleicht schon überschuldet hat?
Ja.
Also eine Instanz, die dazwischen guckt und vielleicht auch mal einfach sachlich von oben mal drauf guckt, ist in dem Sinne schon wichtig, um auch das ganze Geschehen irgendwo zu steuern.
Ja, also jetzt, ich sag's das mal in Richtung Schufa beispielsweise, da finde ich es manchmal, aber das ist halt das System jetzt auch ein bisschen schade, weil da wird ja, wenn jetzt einer unternehmerisches Engagement tätigt, und aus welchen Gründen auch immer ist er nicht erfolgreich. Mhm. Führt dazu, er kann seine Kredite nicht zurückführen, geht in eine geschäftliche und in eine private Insolvenz beispielsweise. Mhm. Und ist dann in der Schufa gemeldet. Bedeutet für ihn ja, er kann, also ich, 5 Jahre lang da nicht mehr wirklich irgendwas reißen. Um es mal so zu formulieren. Und da finde ich, ist schon die Frage, ist die Message dahinter das Richtige? Oder die richtige Message dahinter zu sagen, nur weil es einmal nicht gescheitert wird, hat er jetzt für 5 Jahre lang oder wie lange auch immer den Stempel, das ist kein guter Unternehmer, dem würde ich kein Geld geben. Weil beispielsweise in Amerika ist das ja ganz anders. Ne? Mhm. Da scheitert einer, dann wird gesagt, geil, der hat was gelernt, klar geben wir dem wieder Geld. Und diese Dateien oder Schufa oder wer auch immer führt ja dazu, dass das erstmal leider nicht möglich ist.
Ja, es ist, hast es angesprochen, es ist eine grundlegende Mentalitätssache, glaube ich. Deswegen ist das jetzt nicht so vergleichbar, würde ich sagen, auch mit anderen Dingen.
Ja, ja, klar ist das.
Mario Basler hat mal, glaube ich, im Doppelpass gesagt, Michael Jordan erzählt seinen Nachbarn, dass er wie viele Millionen im Jahr verdient und die feiern ihn und er kriegt die Reifen abgestochen, wenn er nur nächsten Sponsorendeal irgendwie unterschrieben hat. Ne? Ja. Das sind andere Mentalitäten, das kann man nicht vergleichen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Mittlerweile ist es aber auch so, also es gibt ja gesetzliche Löschfristen. Also es ist ja nicht so, dass jemand wie Kreditreform oder auch die Schufa da macht, worauf sie Bock haben und jeder Person erstmal jahrelang Steine in den Weg legen möchte. Sondern da gibt es gesetzliche Regeln dafür, wie lange eine Insolvenz Bestand hat. Und da geht es auch um die, da geht es auch um die Verfahrensstände im Rahmen einer Insolvenz, wie lange das abgeschlossen werden kann, ob Gläubiger ausreichend befriedigt werden konnten und allem drum und dran. Also es spielt da alles mit rein. Und dann gibt es gesetzliche Löschfristen. Mhm. Und das ist in den letzten Jahren, also ich habe dir gesagt, ich habe 2010 angefangen, jetzt haben wir 25. Das ist in den letzten Jahren schon deutlich geringer geworden. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich verstehe, worauf du hinaus willst, auf der anderen Seite muss man aber trotzdem so auch die Schutzwürdigkeit eines Gläubigers, egal ob jetzt Unternehmen oder Privatperson, muss man dabei eben auch nochmal sehen. Und ich gebe dir recht, nur weil man einmal irgendwo gescheitert ist, heißt das nicht, dass man ein schlechter Unternehmer oder eine schlechte Unternehmerin ist. Das kann ja auch unverschuldet passieren, weil mir ein Großkunde meine Rechnung nicht bezahlt hat und jetzt konnte ich selber nicht bezahlen. Aber das hat schon in den letzten Jahren deutlich pro, ich sag jetzt mal in dem Moment Geschädigten, also dieser Person, die in Insolvenz war, hat das schon in den letzten Jahren deutlich pro Geschädigten sich entwickelt.
Auch. Ja, und auch da beobachte ich tatsächlich eine negative Tendenz mit, weil du hattest es gerade so schön gesagt mit, ja, hier kann man nicht vergleichen, ist eine andere Kultur, jetzt mal auf Amerika wieder bezogen, weil ich das Beispiel selber hatte. Das sehe ich genauso, dass es klar andere Kulturen sind. Und das sieht man leider auch in dem Fall, wo das jetzt so stark zurückgegangen ist, ne? Früher waren es ja, glaube ich, 10 Jahre oder wie lange es auch immer drinne stand. Und das ist ja jetzt schon deutlich weniger geworden. Was auf der anderen Seite, also ich habe da jetzt keine Statistik zu, ich beobachte das nur und tausche mich auch mit Banken und so weiter aus, also die da im Finanzsektor unterwegs sind, was dazu führt oder geführt hat, dass Menschen sehr schnell hinwerfen. Weil die Fristen ja jetzt kürzer geworden sind. Also es gibt ja dann tatsächlich die Aussagen, ja gut, die Insolvenz ist ja jetzt nur noch 3 Jahre. Also
im Sinne
von,
dann mache ich jetzt einfach mal schnell eine Insolvenz und in 3 Jahren bin ich eh wieder durch.
Mache ich einfach eine schnelle Insolvenz, weil man könnte jetzt den Bogen spannen. Ja. Was wäre denn, wenn es gar keine wäre? Ne? Würden die, weil mentalitätsbedingt, möchte jetzt auf keinen Fall jeder und so weiter, aber es gibt diese Tendenz, dass dann einfach noch schneller hingeworfen wird, weil ich habe ja nichts zu verlieren nach dem Motto.
Aber das spricht da eher für mein Argument von eben. Ne?
Dass, ja, natürlich.
Dass,
ne,
dass auch der Gläubiger eben schützenswert ist.
Ja, natürlich.
Nicht nur, Person, also in dem Sinne ja auch dann der Verbraucher, davon spricht man ja häufig von Verbraucherschutz. Das ist ja, steht ja sehr häufig über allem erstmal. Aber dass der Gläubiger eben auch, weiß ich nicht, ob genauso, aber auch schützenswert eben ist und definitiv sein sollte.
Absolut.
Also die gibt es bestimmt. Im Positiven wie im Negativen findet man überall da Ausreißer nach oben und damit müssen dann alle irgendwie leben, ne? Weil es dann eben vereinzelt welche gibt, die sowas dann vielleicht ausnutzen, gibt es dann die Regeln in dem Sinne. Wobei du auch sagen musst, eine Insolvenz natürlich erstmal schlecht und tragisch für die betroffene Person, hat aber letztlich auch immer irgendwo eine marktbereinigende Wirkung, wenn du das so möchtest. Ne? Wir haben während Corona und immer noch mit den Ausläufern jetzt viel von Zombie-Unternehmen gesprochen. Also du konntest ja während Corona
Also ein Zombie-Unternehmen, nie gehört den Spruch.
Ja, sehr gut. Während Corona war es ja teilweise oder zeitweise möglich
Fake-Unternehmen oder
die Insolvenzantragspflicht auszusetzen.
Ja.
Wenn du bis Zeitpunkt X, also vor Corona, nachweisen konntest, dass deine Bonität in einem bestimmten Bereich war,
hättest
du eigentlich rein rechtlich Insolvenz anmelden müssen, musstest es aber nicht, weil diese Antragspflicht ausgesetzt war.
Mhm. Okay.
Was dazu geführt hat, dass Unternehmen, die eigentlich eh schon morgen hätten nicht mehr da sein sollen, dann weitergemacht haben, vielleicht anderen Unternehmen in gleichen Branchen Folgeaufträge irgendwo weggenommen haben und eigentlich so lange, wie das alles war, zusammen mit Krediten, Förderungen, die alle irgendwann zurückgezahlt werden müssen, eigentlich wie so ein lebender Toter sozusagen durch die Wirtschaft noch gegangen sind und dafür gesorgt haben, dass wahrscheinlich das ein oder andere Unternehmen jetzt mehr in der Insolvenz ist, als es vielleicht vorher aufgrund dieser marktbereinigenden Wirkung gewesen wäre.
Mhm.
Und das ist deswegen, wie gesagt, ja, tragisch, auch was da alles dranhängt. Das kann ja von Größe zu Größe, kann das ja variieren. Das ist ja nicht immer nur die Einzelperson. Aber man muss und sollte sich da, glaube ich, auch immer mal schön in den Kopf des Gläubigers irgendwo oder in die Situation des Gläubigers versetzen und auch sehen, dass eben auch hier...
Mhm. Ja, wobei in der Insolvenz verliert ja auch der Gläubiger, ne? Also
ja, genau.
Ja.
Also die Quoten sind, glaube ich, nicht so gut.
Ja.
Wenn überhaupt. Ja.
Aber deswegen pro
Auskunft Thai. Also warum sollte es sowas wie Kreditreform geben? Ne? Und das sind ja nur harte Negativmerkmale. Also bis es zu einer Insolvenz kommt, das vielleicht noch als letztes dazu, bis es zu einer Insolvenz kommt, sind ja vorher ganz viele andere Dinge passiert. Ne? Da habe ich mal meinen Fliesenleger nicht bezahlt, da habe ich mal 3 Monate im Fitnessstudio nicht bezahlt und so weiter und so fort. Ne? Da geht es nicht nur um, ich sag jetzt mal, die offensichtlichen Dinge, wie ich bediene meinen Hauskredit nicht oder mein Darlehen oder ich überziehe mein Konto regelmäßig, sondern das sind alles Dinge, die kommen in dieser Kette bis hin zur Insolvenz, kommen die ja recht spät.
Mhm.
Und da setzen wir eben an, dadurch, dass wir Auskunft und Inkasso gleichzeitig machen, dass wir eben sagen können, ein Inkasso-Merkmal ist ein weiches Negativmerkmal sozusagen. Und dieses weiche Negativmerkmal, damit können wir frühzeitig erkennen, ob sich jemand
in Schieflage befindet. Ja.
Genau, auf dem Weg dahin befindet.
Ja, aber da könnte man ja, aber das hast du ja selber vorhin genannt, auch als Beispiel, dann sagen, dass, okay, vielleicht bin ich gerade in der Schieflage, kann gerade nicht bezahlen. Dann habe ich ein cooles Geschäft vor der Brust und das wird mir dann vermasselt, weil durch meine eigene Schieflage, die ich vielleicht sogar selbst verschuldet reingekommen bin, aber jetzt auch wieder rauskommen könnte, kriege ich das Geschäft nicht, weil der sich bei euch eine Auskunft einholt und dann sagt, nee, haben wir leider eine Auskunft gezogen, sieht nicht so cool aus, wir nehmen lieber dein Mitbewerber.
Ja, also Fakt ist auch, jeden kann man nicht retten.
Ja, na klar.
Also nur weil man miteinander redet, heißt das nicht, dass es immer eine Lösung gibt, weil manchmal sind die Merkmale, die wir haben, einfach so schwerwiegend, dass man bei allem Plan und bei allem Verständnis, dass es dann vielleicht doch in dem Moment nicht geheilt werden kann und man es dann aussitzen muss, sozusagen.
Ja, von daher, das kann man wahrscheinlich alles mit Vor- und Nachteilen, können wir sehr, sehr lange
drüber diskutieren.
Am Ende des Tages ist es im Moment so, wie es ist. Und von daher würde ich immer dazu aufrufen, weil es halt so ist, muss man gucken, wie kann man für sich die große Chance daraus ziehen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist mir gerade erst eingefallen, weil immer, wenn man jetzt finanziert mit Banken, unterschreibt man immer nur eine Schufa-Klausel. Also, dass die Bank sich eine Schufa zieht, also bei eurem Mitbewerber, wie ihr vorhin gesagt hast.
Mhm. Da geht es aber um die Privatperson.
Da geht es um die Privatperson. Mhm. Ich überlege es auch gerade, aber selbst bei bestehenden Unternehmern, aber da wird sich dann eine Bank eher eine KREFO-Auskunft zusätzlich ziehen? Oder?
Also Banken sind ja zweigleisig aufgestellt. Also im Privatpersonenbereich, ist ja auch von Bank zu Bank unterschiedlich, aber im Privatpersonenbereich wird dann eher die Schufa herangezogen und im gewerblichen Bereich oder unternehmerischen Bereich dann eher die Kreditreform.
Ja. Yes. Gut. Haben wir noch was zu ergänzen, zur Aufklärung?
Ich glaube, ich bin alles losgeworden.
Ich habe noch 2 Kategorien, die mache ich trotzdem mit dir.
Gerne.
Hier in diesem Podcast. Eine ist Freestyle, das andere ist Props. Ich weiß gar nicht, habe ich dich darauf vorbereitet auf Props?
Aber ich sollte...
Buch und ein Lied.
Das hast du mir gesagt.
Das machen wir gleich. Erstmal Freestyle. Mal gucken, ob du dich hineinversetzen kannst in einen Unternehmer.
Mhm.
Wie würdest du denn für dich unternehmerische Freiheit definieren?
Das ist aber schon eine sehr große Frage für Freestyle. Wie würde ich unternehmerische Freiheit definieren? Ich glaube, es kommt im Wesentlichen darauf an, was man für Leute um sich herum hat. Also Einmal natürlich familiär, dass der Rücken freigehalten wird, aber auch dann das Team, mit dem du arbeitest, also deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn du dich auf diese Personen verlassen kannst und eine gute Einheit darstellst und ein Team darstellst, dann glaube ich, dass mir zumindest gedanklich irgendwo auch die Freiheit gegeben wird, mich auch mal mich sein zu lassen und nicht immer nur im Unternehmen zu sein.
Okay, cool.
Also die Mannschaft.
Ja. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer, Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht? Auch eine große Frage für Freestyle.
Das ist auch eine große Frage, ja. Ja. Kann man ja auch wieder mit Floskeln kommen. Ne? Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich glaube, es gehört immer irgendwo eine Portion Glück dazu. Also ohne geht's, glaube ich, nicht.
Ja. Mhm. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Gründer, eine Gründerin mitbringen sollte?
Durchhaltevermögen.
Mhm. Wenn du jetzt eingeladen wirst bei Wer wird Millionär als Telefonjoker, von Sebastian zum Beispiel, teilzunehmen. Ja. Für welches Fachgebiet wärst du der perfekte Telefonjoker?
Definitiv Fußball.
Ja.
Vielleicht höher gegriffen, vielleicht auch Sport, wobei dann kommt es auch sehr stark auf den Sport an. Aber ich glaube, im Fußball, da kann man mich schon ganz gut anrufen.
Ja. Wenn jetzt eine Fee vorbeikommen würde und sagen würde, hey, du kannst eine Superkraft haben, ganz egal welche, und die hast du ein Leben lang dann. Welche Superkraft hättest du gerne?
Puh. Also manchmal glaube ich, dass es cool wäre, Dinge einfach irgendwie skippen zu können.
Ja.
Also irgendwie, weißt du, wie in diesem Film von Adam Sandler, Click, ja, wo man so eine Fernbedienung hat und einfach sagt, komm her, so die nächsten 2 Wochen überspringe ich einfach mal, stehe ich mal durch. Wobei sich dann natürlich auch irgendwo die Frage da anschließt, was ist in diesen 2 Wochen passiert und ist der Haufen, den ich vorfinde, dann vielleicht nicht sogar noch größer, als er vorher gewesen wäre. Aber so manchmal, wenn du eine spontane Antwort willst, wäre es das, glaube ich.
Okay. Was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht? Also gibt es irgendwas, was du neu angefangen hast?
Ich bin seit 1.7. Trainer einer Fußballmannschaft.
Ah, geil.
Und das ich war vorher 1,5 Jahre schon Co-Trainer, aber ich bin es jetzt quasi in Hauptverantwortung und das mache ich zum ersten Mal. Kann man, glaube ich, so nehmen.
Ja, pass mal auf. Erzähl kurz mal eine Geschichte. Wollte ich jetzt gar nicht machen hier im Freestyle. Habe ich auch noch nie in dem Podcast erzählt, aber die ist so witzig. Also ich finde sie so witzig. Ich war im Zug unterwegs zu meinem Geschäftspartner Tobi, schöne Grüße, nach Kamen und bin hier in Kassel eingestiegen in Regionalexpress. Und es war relativ voll am Bahnsteig. Ich weiß nicht, war Ferienende oder so. Und ich habe mir gesagt, pass auf, wenn ich in den Zug reinkomme, nehme ich mir gleich den ersten Sitzplatz. Hauptsache, ich habe einen Sitzplatz. Ich wollte Buchhaltung machen. Ein absolutes Hassthema von mir.
Und im Zug.
Ja, genau, im Zug. Deswegen war ich im Zug. Ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt. Das war hinter den Toiletten. Das sind immer so Dreierplätze. Ein Zweier und ein Einer. Ich habe mich auf den Einer gesetzt, weil ein älterer Herr saß mir gegenüber auf dem Zweier. Der wirkte so ein bisschen, ich sag mal, nervös, vorsichtig formuliert, so ein bisschen hippelig. Und war auch immer so ein bisschen am Telefonieren und hatte irgendwie offensichtlich eine Steckdose gesucht und hatte mich dann so angeguckt und meinte, oh, gar keine Steckdosen hier. Ich so, guck mal, da drüben ist einer. Und ich so, und direkt unter dir. Ah, dann bleibe ich doch hier sitzen. Und er meinte so, ich warne schon mal vor, ne? Ich bin sehr neugierig. Wenn ich das nerv, muss das sagen. Ich so, okay. Da hatte ich mir doch was zu essen gekauft, wollte erst anfangen, oder hab angefangen zu essen. Er so, ja, lass dir schmecken. Ich so, ja, danke. Und dann fing er an, ja, wo fährst du denn hin? Ich so, da und dahin. Ah, okay. Carmen, da ist doch Sportschule Medler oder irgend sowas. Ich so, ja, kann sein. Ist ja ganz bekannte Sportschule und so weiter im Fußball. Deswegen dachte ich, vielleicht kennst du die. Und ich so, ja, okay. Er so, was machst du denn? Ich so, ihm erklärt, ah, da so im Unternehmertum. Bist bestimmt immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Mhm. Meine ich so, nee, bin ich eigentlich nicht so. Geld ist nicht so mein Antrieb. Ah, das ist auch gut so. Das kann ich gut verstehen, weil die 100.000 Euro von Promi unter Palmen waren auch sehr schnell weg. Ich so, okay. Und da waren wir so im Gespräch, so, was machst du? So, ja, ich unterrichte jetzt hier ehrenamtlich Fußballer und gibt da so Training und so. Und ich so, ah, okay. Und er so, ja, und auch bei Dschungelcamp, das Geld war auch irgendwie schnell weg. Dann hat er noch von irgendwelchen Teilnehmern und irgendwelchen Mädels mir da gezeigt, die bei Promi unter Palmen, die ich alle nicht kannte. Und da meinte ich so, was unterrichtest du denn? Ja, so Fußballer und überwiegend Torwart. Ich so, ah, warst du früher Torwart? Und er so, ja, ich bin Eike Immel.
Oh ja.
Und der war hier in Marburg vor Gericht.
Ja, ja.
Das war der Tag. Und der ist dann mit dem Zug zurück nach Dortmund gefahren. Da wohnt er ja an. Und das war so witzig, weil er hat mir seine gesamte Lebensgeschichte erzählt. Und ich dachte erst, ich bin überhaupt nicht mit Fußball, aber Eike Immel kenne ich noch aus meiner Jugend. Sorry, Dani ist meine Schwester, weil meine erste Intuition war, ja, meine Schwester fand ich irgendwie hot, aber ich glaube, ich hab ihn verwechselt mit einem anderen Torwart, aber ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Und das war so witzig. Ohne Witz, das war ein so witziges Gespräch.
Hast du seine Zugfahrt genossen, aber keine Buchhaltung gemacht?
Ich hatte ihm auch erzählt, dass er eigentlich Buchhaltung machen wollte, aber dann war ich so im Gespräch mit ihm vertieft, weil mir das alles aus dem Gericht und seine Sichtweise dazu und von seinem Leben und irgendwie fand er mich so total nett und deswegen hat er auch extrem offen gesprochen, auch über, ich glaube, das kann man sagen, weil das alles öffentlich ist, seine Drogenvergangenheit und seine Insolvenz. Und dann hat er mir erzählt, das toppe ich mal hier nicht, mache ich vielleicht noch in einer anderen Podcast-Folge, wie er früher Groupies rumbekommen hat. das hat echt eine hohe Unterhaltung wert. Und dann hatte er noch etwas erzählt, was ich sehr bemerkenswert fand aus seiner Sportkarriere. Und das fand ich so cool und habe gedacht, eigentlich müsste man das mal im Podcast erzählen. Da meinte ich so, hey, das ist echt cool. Das müsstest du mal in meinem Podcast erzählen. Und ich so, ah, du hast einen Podcast? Ich so, ja, ja, Unternehmer-Jam-Session. Ja, klar, mache ich. Hier, hast meine Handynummer.
Ja, gut.
Hat er mir seine Handy. Ich habe jetzt die Handynummer von Eike Immel.
Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Außer die Groupies.
Und dann war so witzig, kurz vorm Aussteigen, meinte ich so, ah, ich bin ja gleich da. Und er so, ach Mist, das hast du deine Buchhaltung ja gar nicht gemacht. Ich so, ja, ist nicht so schlimm. Und da meint er so, ja, hätten wir ja zusammen machen können. Ich gucke ihn so an. Also ich weiß jetzt nicht, da musste er aber selber lachen. Und dann bin ich so ausgestiegen oder beim Aussteigen meinte ich zu ihm, ja, ich verfolge mal, wie es weitergeht mit dir. Ist ja bestimmt in der Presse, weil die Presse war ja eine Stunde danach schon voll. Ne? Ja. Da konnte ich auch sehen, dass mir wirklich, weil er meinte, hier, guck mal, was da schon alles geschrieben wird. Und dann habe ich halt gesehen, dass er es wirklich ist. Und da meinte er so, ja, brauchst gar nicht in der Presse zu gucken, kannst mich jederzeit anrufen, kriegst aus erster Hand die Erfahrung. Ich so, what the fuck, wie geil ist es, Zug zu fahren?
Ja, das ist Geschichten, die das Leben schreiben.
Ja, habe ich aber noch nicht angefragt für einen Podcast, aber mache ich noch. Aber ich möchte ja nicht so auf diesen Gossip draus hinaus, aber so, weil ich fand das spannend, weil er ja gesagt hat, er ist ja einer der legendärsten Torwarte, wahrscheinlich immer noch der jüngste Torwart, glaube ich, den es jemals gab, auch in der Nationalmannschaft.
Ja, der hatte auch Fußballschulen und allem drum, also nicht nur in beratender Tätigkeit.
Ja. Und hatte extrem viele Länderspiele, aber wenig Einsätze, weil er halt immer nur die Nummer 2 war. Ja. Und das ist ja spannend, darüber zu sprechen, wie geht man da kopfmäßig mit um, eigentlich immer dabei zu sein, aber so weil halt Toni so Schumacher, glaube ich, dann davor war.
Genau, das waren die Zeiten.
Das ist schon spannend.
Ja.
Und er hatte erzählt, weiß nicht, ob ich das droppen darf, aber egal. Er hat eigentlich irgendwie eine Sehschwäche, was irgendwie so richtig keiner weiß. Und er hat für sich selber eine Methodik entwickelt, wie er trotzdem wissen kann, wo der Ball ist. Und das war der Moment, wo ich sagte, ey, das ist ja so spannend. Ja. Ey, da finde ich voll geil.
Den solltest du immer holen. Ja, das mit diesem, ich sag mal Nummer 2, das ist ja damals bei der WM mit Oliver Kahn und Jens Lehmann dann richtig groß geworden. Ne? Ja. Oliver Kahn jahrelang Nummer 1 gewesen und einmal WM zu Hause, steht ein anderer im Tor und du musst trotzdem da sein, unterstützen, wirst ja vielleicht doch gebraucht.
Mhm. Das ist, finde ich spannend, so mental. Ja, alle anderen Gossip-Sachen jetzt nicht so, aber bin ich nur gerade drauf gekommen.
Aber da könnt ihr bestimmt eine Stunde füllen.
Ja, locker. Locker. Ja. Yes, gut, dann Props, ich bin gespannt. Wenn du magst, gern ein Buch. Wenn du sagst, liest eigentlich gar nicht so viel, kann auch ein Podcast sein oder ein Film und einen Song.
Ja, ich lese schon gerne, aber wie es so ist, man nimmt sich dann doch irgendwie Zeit für andere Sachen.
Ist alles gut.
Ich fand ein Buch ganz spannend, das heißt Crowds. Es kommt auch aus diesem, also du merkst das so viel aus diesem Fußballkontext so ein bisschen. Da ist der Untertitel ist das Stadion als Ritual von Intensität.
Ah, geil.
Da geht's so ein bisschen darum, weil du sagst ja selbst, du hast mit Fußball jetzt nicht so viel zu tun. Und wenn man da nicht so viel mit zu tun hat und eher so außerhalb ist, dann kann man sich schnell mal die Frage stellen, hey, wie kann man denn, und jetzt unabhängig vom Fußball, wie kann man denn überhaupt Fan sein, ne, von irgendwas? Also wie kann man denn seine Zeit, seine Energie, sein Geld und allem drum und dran in so einen Verein oder in Spieler irgendwie setzen? Und das wird in diesem Buch tatsächlich ganz cool beschrieben. Ne? Also was es so ausmacht, Fan zu sein oder Teil von einer Masse zu sein und dann, na, ich bin ein Dortmund-Fan, 25.000 Leute auf der Südtribüne, davon kennst du die drei, mit denen du da hingefahren bist.
Sebastian ja auch, ne? Ist auch Dortmund.
Sebastian auch, Patrick auch. Ja. Die kennst du dann und um dich herum tausende andere Leute und trotzdem freust du dich im gleichen Moment, ärgerst dich im gleichen Moment, singst das Gleiche, klatscht das Gleiche. Und also wie sowas funktioniert und was da so hintersteckt, das war tatsächlich ganz spannend. Ist ein bisschen, ist nicht so leicht zu lesen, ist so von so einem Uniprofessor. Also ist mehr so als
ist auch viel Essay. So psychologisch wahrscheinlich.
Ja, genau, ist auch so als Essay geschrieben. Ja. Aber wenn man da einmal reinkommt, ist das tatsächlich recht spannend.
Aber geht es am Ende des Tages nicht viel um Zusammenhalt, einfach Zugehörigkeit zu einer Gruppe?
Ist ja das, was verbindet dich? Ne? Natürlich, es gibt ja ganz viele verschiedene Charaktere, aber da steht der Vorstand von der Sparkasse steht da neben dem kleinen Fliesenleger. Und jetzt den Fliesenlegern zu nah, aber
ich weiß, was du meinst. Da sind halt alle gleich erstmal, weil sie alle Fan.
In dem Moment sind alle gleich, genau. Alle und alle fühlen das Gleiche, alle machen das Gleiche durch in dem Moment. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend, weil so unwissend rutscht man ja da rein. So, man ist dann irgendwann Fan geworden von einem Verein. Dafür gab es dann Gründe und dann lebt man das irgendwann aus. Ne? Und ich lebe das mit meinen beiden Kumpels bis heute aus und es ist mal interessant, mal so, ich sag mal so, dahinter zu schauen.
Hast du Jahreskarte Dortmund?
Dauerkarte in Dortmund.
Dauerkarte. Ja, genau. Ist das eine Jahreskarte oder ist das eine lebenslange Dauerkarte? Was ist das?
Es ist eine Jahreskarte, eine Dauerkarte, aber du kannst sie jedes Jahr wieder verlängern.
Ach so, okay. Ja.
Sozusagen. Also, wenn nichts dazwischen kommt, ist es eine lebenslange Karte.
Ja, und es gibt jetzt quasi keine weiteren mehr.
Es gibt eine Warteliste.
Das meinte ich, ja.
Passen ja knapp über 80.000 Leute ins Stadion. Es gibt, glaube ich, knapp über 50.000 Dauerkarten. Das ist generell erstmal schon schwer, da als Nicht-Dauerkarteninhaber an Karten zu kommen. Und für alle, die eine Dauerkarte haben möchten, gibt es eine Warteliste, aber die ist auch...
Ja, krass. Ja, aber kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja auch Fan von Chicago Bulls damals beispielsweise gewesen oder Hip-Hop oder was auch immer. Mhm. Mein Therapeut würde immer sagen, muss aufpassen, dass man nicht identifiziert ist damit. Mit dem Verein und quasi sein Leben danach ausrichtet.
Ja, das ist richtig. Ja, manchmal versucht man es schon so ein bisschen, auch wenn so gerade auch Auswärtsreisen in der Champions League, da kann man ja auch gut rumkommen. Ne?
Ja.
Wir waren zum Beispiel auch in Mailand oder sowas, dann nimmst du halt mal 4 Tage Urlaub und guckst dir Dortmund in Mailand an, hast aber, ich sag mal, so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung dann gehabt, wenn du im San Siro warst. Also es ist schon, man kann da schon viel nach ausrichten, wenn man das möchte, aber ich glaube, so ist es noch nicht. Aber ich versuch's schon irgendwo möglich zu machen.
Aber geht eher darum, dass es nicht der einzige Lebensinhalt ist?
Nein.
Oder wie dann jetzt, um mal ein krasses Beispiel zu nehmen, damals bei Take That, wenn die sich auflösen, dass man sich da umbringt als Fan. Was ja crazy ist einfach.
Die Gefühle habe ich nicht.
Ja. Gut, also cooles Buch, klingt sehr gut.
Und einen Song wolltest du noch
Song.
Haben, ne? Ja, da...
Ickemel.
Von Ickemel wird es nichts, ne?
Das war ein Insider aus dem Vorgespräch für all die jetzt fragen, was war das für ein Kommentar?
Genau. Ja, da tue ich mich schwer. Also ich bin keiner, der so einen Lieblingssong hat oder sowas, sondern ich höre einfach gerne durch und habe aber auch gerne, ich sag mal, Texte mit Bedeutung. Also ich hänge aktuell so ein bisschen...
Also doch, Ickemel.
Da habe ich noch keine Interpretation der Lyrics gemacht. Nein, ich hänge gerade so ein bisschen auf Casper.
Ja.
Also generell so Deutschrap, da finde ich mich schon wieder, weil ich da auch einfach, also ist schon auch ein bisschen düster alles, auch von den Texten her. Aber da steckt einfach auch viel dahinter, ne? Also auch viel Leben dahinter, viel Geschichte dahinter. Und ich finde einfach so von seiner Stimme her und von seiner Story dahinter und dann, was dann jetzt, glaube letztes Jahr war es, was dann in dem einen Konzert in Bielefeld, in der Arena auf der Alm, wirklich gemündet ist, was ja so sein Lebenstraum war irgendwo, schon eine ganz coole Geschichte. Und das kann man einfach gut hören. und dabei trotzdem auch so ein bisschen drüber nachdenken. Und es ist halt nicht nur...
Ja, wenn jetzt da draußen jemand hört, Casper, habe ich schon oft mal gehört. Was würdest du sagen, ist das erste Lied, was man von Casper hören sollte?
So perfekt. Zusammen mit Materia am besten.
Okay. Heißt das so perfekt, das Lied? Okay. Nice, dann nehmen wir das doch für die Playlist.
Gerne.
Nice. Bist du auch Vega-Fan?
Nee.
Nee? Ich dachte wegen so deepen Texten, weil ich gehe mit Sebastian zu Vega aufs Konzert in die Jahrhunderthalle in Frankfurt.
Ja. Ich habe einen Kumpel in Stuttgart auch von Kreditreform, liebe Grüße, Yannick. Der wollte mich schon mal mitnehmen, aber dann war es so nur dafür und dann Stuttgart und sowas. Das ist dann doch nicht geworden, aber.
Sebastian, ich tue es auch nur für dich. Ich kenne, glaube ich, 3 Vega-Songs oder so.
Ja, manchmal muss man mitgehen, um sich überzeugen zu lassen.
Absolut. Geil! Gut, dass wir das hier so in knackigen 25 Minuten gemacht haben, wie geplant. Plan,
ne? Was haben wir jetzt?
1:35. Geil, oder?
Das hat sich krass. Nicht so angefühlt. Da haben sich die krass. 10 Minuten vorher im One-Take...
Vergessen aufzunehmen. Müssen wir nochmal machen.
Das war schlecht.
Vielen Dank. War cool.
Danke auch.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Yes, yo, das war er, der Real Talk mit Marco von der Kreditreform Kassel-Fulda. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch den einen oder anderen Impuls, die ein oder andere Information aus dem Gespräch herausziehen. Und wenn ihr vertiefende Informationen zum Thema Kreditreform haben wollt, checkt die Shownotes, dort findet ihr natürlich einen Link zur Internetseite. Ihr findet auch einen Link zu Marco. Er wird mit Sicherheit, wenn ihr da Fragen habt, für Fragen zur Verfügung stehen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bin draußen, We1TakeWonder/100 Bars. Das ist, meine ich zumindest, die letzte Vinyl aus dem großen Sammy Deluxe 30 Jahre Vinyl-Abo. Und ich muss leider sagen, das liegt aber jetzt natürlich an mir, denn enttäuschen kann man sich ja nur selber durch eine falsche Erwartungshaltung. Ich war so gehypt auf diese Platte, weil ich habe mich so drauf gefreut, dass endlich die One Take Wonders auf Platte sind. Und mein Lieblings-One Take Wonder ist nicht enthalten. Das finde ich sehr schade, aber insgesamt trotzdem eine coole Vinyl, vor allem gerade mit der B-Seite, mit den 100 Bars vom Splash Festival. Die sind ja immer schon legendär gewesen. Also von daher, gönnt euch das, wenn ihr da Bock drauf habt. Und die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn es dann wieder heißt, oder bis es dann wieder heißt, Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Ciao, ciao. Thank you.